Moin moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Heute wieder eine Folge zu Game of Thrones. Zweite Folge in der 8. Staffel. Heftiger Spoiler-Alarm. Viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ja, dann legen wir mal los. Heute mit dem Tobi, wie immer.
Hallo.
Hallo Tobi. Und der Manuela.
Guten Tag.
Unsere Expertin für Game of Thrones.
Nochmal, Leute.
Und direkt. Niklas.
Ja, ich bin auch am Start. Und der Marcel ist auf dubiose Weise mal wieder verschollen. Hinter der Mauer aus Eis.
Oh la la.
In Köln. Ja, zweite Episode Game of Thrones. Ich würde sagen, wir starten wie beim letzten Mal. Erstmal mit einem groben Abchecken, wie euch die Folge gefallen hat. Und da würde ich sagen, da sollte der Tobi mal starten.
Sollte er das. Ja. Zweite Folge war ja wieder relativ kurz. Ich glaube, 5 Minuten länger, wenn ich mich nicht irre.
Kann sein, ja. Aber auch unter einer Stunde.
Ja, genau. Zumindest auf jeden Fall gefühlt sehr kurzweilig. Und das nicht nur im positiven Sinne, ich fand wieder gleiche Kritik wie beim letzten Mal, man hätte sich sehr viel mehr Zeit nehmen können. Weiterhin fand ich viele Szenen etwas Game of Thrones untypisch, wie wir das auch schon mal kurz dann belabert hatten. Irgendwie einfach so ein bisschen Buddy-Komödien-mäßig wurden da die Charaktere zusammengewürfelt und ich fand teilweise die Gespräche einfach nicht so intensiv und umwerfend, wie ich sonst fand. Also ich war insgesamt ein bisschen enttäuscht von der Folge, auch wenn es nochmal die Ruhe vor dem Sturm ist. Aber auch ein paar doch sehr coole Szenen.
Ja, können wir ja gleich genauer drauf eingehen.
Genau, ja.
Manuela.
Ja, ich war ja schon von der ersten nicht so begeistert. Und hat mich jetzt nicht so umgehauen wie euch. Aber jetzt rückblickend nach der zweiten Folge fand ich die erste doch ganz gut. ich warte ja nur darauf, dass es endlich mal losgeht. Und genau so war im Endeffekt auch die zweite Folge wie die erste. So ein bisschen dahin geplätscher und so ein, ja, da passiert noch nicht so viel. Also Spannungskurve hat sich in der ersten Folge schon für mich genug aufgebaut. Da hätte in der zweiten jetzt nochmal ein bisschen was kommen können.
Ja. Ich muss sagen, ich fand auch nach dem ersten Mal schauen, habe ich auch zuerst gedacht, jetzt ziehen sie das alles zu lang mit diesen Vorbereitungen. Mir hat irgendwie da auch der Spannungsbogen so ein bisschen gefehlt, dass er sich weiter zuspitzt. Aber ich habe die jetzt heute noch ein zweites Mal gesehen. Und beim zweiten Mal hat die mir besser gefallen, muss ich sagen. Mhm. Kann ich gleich genauer darauf eingehen, bei welchen Szenen ich ein bisschen das Gefühl hatte, okay, das habe ich beim ersten Mal nicht ganz so gecheckt, beziehungsweise nicht ganz so gesehen. Aber was Tobi angesprochen hat, das habe ich immer noch empfunden. Gerade wahrscheinlich die Szene um das Feuer rum. Also Allgemein fand ich auch, dass Game of Thrones untypische Sachen passieren. Es ist halt eine weitere Build-Up-Folge, die auf die dritte Folge hinleitet. Und aus dem Aspekt her ist sie schon in Ordnung. So.
Aber von 6 Folgen 2.
Ja.
Ja. Davon ist schon. Beziehungsweise, ich finde es jetzt auch gar nicht schlimm, dass da nicht. Ich brauche jetzt nicht die pure Action oder was auch immer. Also, die dicke Schlacht wird ja kommen, das steht ja fest. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass da 2 Folgen vorher in dem Sinne wenig passiert. Allerdings hatte man auch sonst immer bei Game of Thrones, sag ich mal, vor allem in den ersten Staffeln, einfach nur durch Gespräche oder 2 Personen hatte man immer ein wahnsinniges Konfliktgefühl oft, die dann, was sich ziemlich aufgebaut hat, wo man mitfiebern konnte und die sich auch wirklich nur schwer gelöst haben, diese Konflikte, wenn überhaupt. Und in dieser Folge war auch in der letzten fand ich also erstmal die Konflikte relativ mager und teilweise wurden die dann auch relativ schnell einfach weggewischt oder einfach vollkommen spaßmäßig überspielt. Da hat mir irgendwie dieses Mitfiebern, irgendwie saß ich nur da wie in einem, ich sag mal ganz ehrlich, fast schon wie in einem Superheldenfilm, hab mich beplätschern lassen, ohne jetzt viel nachdenken zu müssen oder reingezogen zu werden. Also emotional hat die mich nicht sehr mitgenommen.
Ja, zu der Konflikte-Sache kann man vielleicht sagen, aber würde ich sagen, gehen wir ein bisschen später erst drauf ein. Da fand ich eigentlich eine starke Szene zwischen Sansa und Daenerys. Das Gespräch relativ in der Mitte der Folge, Das hatte noch so ein bisschen Gewicht. Also
das stimmt, ja.
Das ist aber auch die einzige so Nebenhandlung, so was du angesprochen hast, Tobi, mit denen, dass zwischen den Charakteren so kleine Streitigkeiten sind oder so irgendwie Auseinandersetzungen. Das ist so ziemlich irgendwie so das Einzige, was aktuell. Okay, gut, nee, mit Bran und
Jamie
ist auch noch, aber da die gucken sich einfach die ganze Zeit nur irgendwie halb verliebt angefühlt. der sich entschuldigt und so. Ja gut, ich finde, da ist das nicht so aufregend, aber irgendwie zieht mich das so ein bisschen mit Daenerys und Sansa zieht mich schon irgendwie mit rein. Ja. Also die Geschichte. Also es wirkt ja erstmal so in der Szene, als würden die sich einig werden recht schnell und sich vertragen oder so
Ja, aber verstehen. Warte, lass doch lieber von Anfang an vorgehen, weil es ist ja nicht gerade die erste Szene, passieren ja noch Sachen vorher. Gehen
wir chronologisch vor.
Ja, so halbwegs. Also,
okay, Entschuldigung.
Nein,
Entschuldigung,
ich wollte kein Chaos rein.
eigentlich hab ich ja mit der Szene angefangen.
Chaos is a ladder.
Oh, ich glaube, die Game of Thrones.
Du kannst einfach nur, bis ich nicht sicher, woher es kommt. Tut mir leid, nein. Los, erste Szene.
Ja.
Manu, was war in der ersten Szene, hast du die
Jamie entscheidet sich irgendwie im Krieg zu unterstützen. Also nicht, der steht jetzt nicht mehr auf Cerseis Seite, also auf der Lannister Seite, sondern jetzt auf der
Stark-Seite.
Stark-Seite, genau. Ist das auf die Stark-Seite? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was welches, aber ja. Auf die genau gegenüber.
Der Seite der Lebenden.
Der Lebenden, Seite. Genau.
Möchte da auf jeden Fall irgendwie dabei sein und steht vor Daenerys und sie hat ihre Berater Jon und Sansa.
Ja.
Und da wird entschieden, ob Jamie mitkämpfen darf oder nicht. Ist das nicht so?
Ja, das ist gut zusammengefasst, ja.
Ganz grob, ja. Obwohl man sagen muss.
Ich wollte jetzt nicht direkt schon wieder mitten ins Geschehen reinstürzen. Ich wollte das jetzt ein bisschen.
Hast du gut beschrieben. Ja. Obwohl man sagen muss, Jamies Entscheidung ist ja schon vorher gefallen, schon in der letzten
Staffel. Ja, aber er ist ja dann vor Ort da und dann, es wird in dem Augenblick erst entschieden, wie es mit ihm weitergeht,
quasi. Ja, genau. Er wird quasi verurteilt für seine Sünden, die er begangen hat.
Genau. Und da die Szene ist ja schon mal auch. Okay, als erste Szene ist die schon ganz spannend gewesen.
Ich fand die Szene.
Hat mir gefallen.
Ja, die hat mir auch gefallen. Cool. War ein sehr starker Anfang.
Ja.
Vor allem der Mic-Drop von Bran. Den kein anderer checkt im Raum außer Jamie. Ja. Mit dem. Wie geht das auf Deutsch? Auf Englisch: The Things We Do for Love.
Ja, genau. Ja.
Ja, das fand ich lustig. Aber. Gleichzeitig auch, also tragisch und schlägt schon den Bogen wieder zur ersten Folge.
Ja, das war echt eine gute Szene, ja. Auch so ein bisschen Konflikt war da ja schon zwischen Sansa und Daenerys, wo Jon dann sich sogar auf Sansas Seite schlägt.
Ja.
Wo ich glaube, Daenerys nicht mit gerechnet hatte in dem Sinne. Insgesamt muss man ja sagen, dass bei der ganzen Folge die beiden sich ja bis zum Ende sehr stark aus dem Weg gehen oder Jon ihr aus dem Weg geht. Nachdem der gehört hat, dass einmal er der Aegon ist.
Aegon?
Und dass Danny Sams Bruder und Vater gekillt hat. Ziemlich emotionslos, ja. Ja, jetzt würde ich. Genau. Wie wird denn. Ja, ich bin heute nicht auf der Höhe. Wie wird denn Jamie mehr oder weniger gerettet? Wer hilft dir denn nochmal aus dem Schlamassel raus?
Kommt die coole Brienne zur Seite.
Ja.
Was ich super gut fand.
Die rettet ihn quasi. Ja, das stimmt schon. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn sie nicht eingesprungen wäre. Aber sie birgt ja für ihn quasi und möchte, dass er mitmacht.
Was ich auch sehr gut fand. Krieg. Weil Brienne und Jamie ja diese lange Geschichte haben.
Ja.
Das war glaubhaft. Das hat gepasst dann auch mit Sansa.
Mhm.
Und stimmt, was du gerade auch schon angesprochen hast, was super war, man hat schon in dem Gespräch dann zwischen Daenerys und Sansa gesehen, dass Sansa gesagt hat, okay, du kannst jetzt bleiben.
Genau.
Und hat quasi Daenerys damit die Entscheidungsgewalt vorweggenommen, die ja eigentlich Königin ist und ja eigentlich übersteht, also ihr übergeordnet ist, was schon den Konflikt andeutet, der später dann in diesem Dialog von Sansa und Daenerys endet. So.
Mhm, genau.
Ja, und was mir auch aufgefallen ist, was ich super fand, ist, dass Sansa geht zuerst raus aus der Szene.
Ja, die mehr oder weniger spricht das letzte Wort und geht
genau.
und lässt damit auch keine Diskussion mehr zu.
Das ja, genau ist, das. Und was halt so die typische Sache ist, wenn König oder so eine Autorität da ist, dann wartet man immer darauf, was die Autorität zuerst macht.
So,
ja. Also normalerweise geht der König zuerst raus oder setzt sich zuerst oder sowas. Und da geht zuerst Sansa und dann geht auch noch Jon, bevor Daenerys überhaupt geht.
Genau, und da merkt man auch, dass Daenerys eigentlich was sagen wollte und er einfach die Wiege macht.
Ja, also richtig pisst das.
Ja, da fand ich tatsächlich, bis zu der Szene fand ich auch wieder schauspielerisch war das ziemlich geil.
Ja, das war
ganz cool. Ich bin voll überzeugt, also von allen Beteiligten eigentlich. Ich weiß gar nicht, hatte Tyrion auch nochmal was gesagt?
Ja, der ist für Jamie eingesprungen.
Aber war ja egal, was on Lannister ist, so ein bisschen, ne?
Ja, weil Daenerys hat ja gesagt, so immer klar, dass du für deinen Bruder einspringst.
Ja.
Und was mich auch wirklich wundert, ist, dass Tyrion nicht durchblickt hat, dass Cersei ihn belogen hat.
Also da bin ich auch immer noch ein bisschen...
Das fand ich auch nicht so richtig, weil Tyrion ist ja eigentlich ein cleverer Boy.
Aber belogen in Hinsicht auf?
Dass die Armee von Cersei nach Winterfell
so,
kommt,
ja.
Zum Unterstützen gegen White Walker beizustehen.
Ich weiß nicht, ob der wirklich von dem Baby im Bauch so über...
Ja,
also okay, man muss sagen, Cersei hat immer alles für ihre Kinder getan, wirklich alles, ne? Das steht ja vollkommen außer Frage und die stand ja über allem und ich glaube, dass Tyrion das auch weiß, aber nur zu sagen, ich bin schwanger und dann direkt wieder er sieht ja das Gute da irgendwie wieder in ihr oder dass sie für die Lebenden kämpfen will, ich fand's auch ein bisschen, dumm.
Ja, er hat generell so ein paar schlechte Entscheidungen getroffen, ne, in letzter Zeit.
Hat dann auch von jemandem ein bisschen was auf den Deckel bekommen in der nächsten Szene.
Nämlich von wem, Manu?
Von Daenerys.
Sehr gut. Ah, 10 Punkte.
Ja, ich würde echt gerne Punkte geben. Oder so einen Smiley-Sticker oder irgendwie sowas gerade.
Ja.
Danke.
Sehr gerne.
Ja.
Ja. Ja. Möchtest du noch was dazu sagen?
Nee, diesmal bei der Szene lasse ich euch den Vortritt.
Ja, das war ja nur eine ganz kurze Sache.
Naja, weil ich es den auch nicht so spannend finde.
Ja, obwohl das Tyrion, glaube ich, sehr trifft. Sie droht ihm ja an, quasi ihm den Rang des Hand der Königin wegzunehmen. Und du siehst, dass das dem zu schaffen macht. So, weil er das eigentlich immer sein wollte. So.
Ja, weil er eigentlich ja auch nicht Fehler am Platze ist. Aber das ist ja auch schwer zu sagen, ob er wirklich falsche Entscheidungen getroffen hat. Er sagt ja, stimmt, hatte er nicht noch mit Jamie...
Ja, es kommt kurz danach.
Ach, es kommt erst danach.
Okay. Aber nicht weiter nach, also es ist vielleicht ein oder zwei Szenen später.
Darf ich irgendwas nicht chronologisches jetzt sagen? Das fällt mir so schwer. Irgendwie
wenn du was sagen willst, hau aus.
So szenenweise zu bleiben. Es gibt, also so einmal Daenerys und Tyrion.
Ja.
Die Geschichte. Dann haben wir Daenerys und Jon, die Geschichte. Und dann Daenerys und Stinker, kommt ja auch noch die Szene.
Ja. Theon.
Daenerys
ist dabei, ja.
Und vielleicht habe ich noch ein, zwei Sachen vergessen, übersehen. Aber ich habe immer das Gefühl, in diesen Szenen ist immer Sansa dabei und die hat immer viel, viel besseren Draht und Bezug zu all diesen Männern. Also
gerade Daenerys, zu Theon.
Ja, genau. Also Daenerys steht da immer so ein bisschen abseits und eher immer so im negativen Licht. Also Sansa, oh Gott, die Namen, die ist mit allen so voll, also so richtig dicke. Und ich glaube, das macht die in einer Szene, vor allem wenn Theon wiederkommt, sie mal so ein bisschen mal nicht neid bei ihr. Also, dass die da irgendwie nicht auf die Art und Weise mit denen irgendwie kommunizieren kann oder so.
Mhm. Ja, sie merkt halt, dass sie in Winterfell relativ isoliert darstellt und ihr engster Verbündeter Jon jetzt in der Folge tatsächlich auch was anderes im Kopf hat, nämlich dass den Konflikt, dass er eigentlich der eigentliche
Also die wird da recht irgendwie verloren, alleine jetzt irgendwie.
Er wirkt isoliert,
Ist glaube ich, jetzt, wo du das auch sagst, wenn man jetzt mal bedenkt, Daenerys auf körperlichem Kontaktebene hat die so ein bisschen klar was gehabt, jetzt mit Jon oder auch mit Jorah Mormont oder mit dem Typen, den die in Meren zurückgelassen hat. Dario Naharis, genau. Also aber die hatten ja alle mal.
Körperlicher Ebene mit Jorah Mormont?
Nur Umarmung zumindest, sowas.
Ach so.
Ja, ich meine irgendeine Art von körperlichem Kontakt. Und bei den ganzen Starks, wenn die sich wiedersehen, da ist noch diese ganze, ich sag mal, dieser Familienbund richtig da. Also da wird sich die ganze Zeit umarmt und Ich finde das eine sehr viel innerigere Beziehung, also so wie du das gerade sagtest insgesamt. Und Danny steht dann jetzt zum Beispiel in den Szenen, dann wird der und der umarmt und sie steht eigentlich immer nur passiv daneben. Also jetzt nicht nur, dass sie als Königin, sondern auch so, ich sag mal, auf emotional freundschaftlicher Ebene ein bisschen weniger hat, klar, weil die eine Fremde ist ein bisschen, ja.
Ja, stimmt. Und diese Entwicklung spitzt sich dann am meisten zu in der Szene mit Sansa, ne? Weil da versucht sie ja, und eigentlich, Tobi, hast du genau das gesagt, was sie dann versucht herzustellen.
Ja, tatsächlich. Ja.
Denn sie sitzen dann ja da und versuchen erstmal, also Daenerys versucht erstmal über Gemeinsamkeiten da eine Verbindung aufzubauen, dass sie sagt, okay, wir sind beide Frauen, die es nicht leicht hatten und beide regieren wollen und die Leute sich nicht gerne von einer Frau regieren lassen, zum Beispiel als Gemeinsamkeit. Ja. Und da connecten die auch so ein bisschen, ne? Also das passt schon so an der Stelle.
Das sieht auch ehrlich aus, ja.
Ja. Und Sansa merkt, dass sie es mit Jon eigentlich auch ganz gut meint und eigentlich auch für Jon viel tut, was ja richtig ist. So, und dann kommt, berührt sie so ihre Hand. Und dann kommt die Frage nach dem Norden, was denn ist, wenn die Schlacht mit den White Walkern vorbei ist und die gewonnen haben, was mit dem Norden ist. Und dann ist aber wirklich Eiszeit angesagt.
Das ist die Hand ganz schnell wieder weg.
Da ist die Hand ganz schnell wieder weg. Ja, und hat sie genau das, was sie eigentlich schaffen wollte in der Szene, dann wieder gemerkt, okay, die Ziele konkurrieren da. Also sie kann nicht mit den Leuten in Winterfell sich gut stellen und gleichzeitig den Iron Throne im Auge haben mit allen sieben Königslanden. Also das passt einfach nicht. Und da ist Konfliktpotenzial wahrscheinlich für die letzten drei Folgen, denke ich dann, gegeben.
Mhm, da bin ich auch gespannt, ja.
Ja, habe ich auch schon Bock drauf. Ja.
Ja. Ja, eh, wie so einige Dinge noch aufgelöst werden.
Ja.
Ja, Manu, möchtest du nochmal?
Ja, also ich gehe hier nicht chronologisch vor, ne, wenn ihr mich jetzt fragt. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt.
Wir könnten vielleicht noch eine Szene zwischen Jorah und Daenerys, damit wir Daenerys so halbwegs abgehakt haben. Bis auf die große Szene mit Jon am Ende.
Ja.
Nee, dann gibt es ja noch die Sache, dass Jorah quasi gibt ihr ja den Tipp, dass sie mal mit zum einen Tyrion behalten sollte. Und zum
weil
anderen,
er wirklich verdammt gut ist, sagt er. Weil
der genau. Und obwohl ich mich dabei frage, es kommt ein bisschen aus dem Nichts, zwar nicht, dass Jorah so hinter Tyrion steht. Obwohl er aus der vorletzten Staffel vielleicht, hat er angedeutet, ist okay.
Ich fand's okay, weil er bezieht sich ja da auch auf ihre schöne Reise im Boot, sage ich mal, wo der Tyrion die ganze Zeit nur gelabert hat.
Ja.
Und dann sagt er auch irgendwie so ein Zitat von wegen, ziemlich viel Gelaber, aber man merkt, dass unfassbar viel dahinter steckt. Also ganz viel ehrliche Intelligenz, sag ich mal. Das fand ich schon, eigentlich wieder ein guter Satz, der eigentlich auch Tyrion ehrlich gut beschreibt.
Ja. Und ich habe mich gefragt, ob dann vielleicht die Reise von Jorah abgeschlossen ist. Dass, weil er die Funktion von dem Charakter ist irgendwie erfüllt. Das ist gefühlt.
Ich habe hier noch, da weiß ich jetzt nicht, inwiefern das. Das hatte ich jetzt, also ich sag mal, ich hatte es nochmal nachgelesen, ich hatte es nicht mehr ganz im Kopf, dass Jorah Mormont eine Zeit lang, der war ziemlich lange in Essos, für die Goldene Kompanie gekämpft hat.
Ja?
Ja.
Oh, das kann sein, ja.
Und das, finde ich, könnte, es wird in der Serie nie angesprochen, aber das wäre natürlich spannend, wenn er da, sag ich mal, alte Bekannte wieder trifft.
Mm.
Und also da könnte auf jeden Fall noch was sein, aber sonst
eventuell, wenn man was drehen kann, meinst du?
Ja, zumindest jetzt nicht einfach sagen, hey, jetzt kämpft doch für uns über.
Ja.
Aber in irgendeiner Art, ja.
Also die Goldene Kompanie ist das Heer, was Cersei in der ersten Folge engagiert hat.
Genau, vielleicht ohne die Elefanten.
Ohne die Elefanten, was vielleicht nicht jedem ein Begriff ist.
Ja.
Die laut Bücher nie einen Vertrag gebrochen haben.
Nie.
Nie. Also sehr zuverlässige Boys, die machen, was man ihnen sagt, solange man sie bezahlt.
Genau.
Und ja.
Das ist auch spannend, ja. Obwohl das in der Serie halt nicht so intensiv gesagt wurde.
Ja, weil die Goldene Kompanie da nie so richtig vorkam, ne? So, also es kam jetzt auch ein nicht bisschen so, aus dem Nichts so.
Obwohl eigentlich auch der Anführer der Goldenen Kompanie, der ist ja hier jetzt schon als, ich sag mal, starke Persönlichkeit aufgetreten. Und eigentlich ist der, er war so ein bisschen so ein Schwächling. Auf jeden Fall standen nicht alle Leute so hinter dem. Da war auf jeden Fall Konflikt. Potenzial.
Ja, das kann sein, das habe ich nicht.
Aber das ist alles auch nur noch schwammig aus den Büchern im Hinterkopf, ja. Ja, aber da könnte Jorah Mormont natürlich noch vielleicht was machen, aber sonst sehe ich jetzt auch nicht mehr viel. Könnte sterben, ne?
Er kriegt ja noch das valyrische Schwert.
Oh, gute Szene,
Von Sam. wo Sam sagt, hey, ich habe hier noch eins rumliegen. Ich kann das eh nicht führen. Nimm das doch mal.
Hast recht.
Quasi. Fand ich auch sehr herzergreifend. Aber deswegen dachte ich so, generell ist das Feeling bei der Folge ja so ein bisschen
Friede, Freude, Eierkuchen
und keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, der könnte sterben in der nächsten Folge, wie viele andere auch.
Ja, da gibt es ein paar, ja. Manu, ja. Du wolltest gerade wo reinbrettern.
Genau, werf mal eine Splitterbombe in den Raum.
Okay, der Geist.
Was? Der Geist.
Der Geist? Du weißt, der Hund?
Ja, aber ist es
also heißt der Wolf? Der Wolf?
Ja, also er heißt der, nur Geist. Oder
Ghost.
Achso, ich dachte, der heißt irgendwie so.
Der Geist. Ich dachte gerade auch.
Ja, Ghost. Ja.
Ja.
Der ist wieder da.
2-3 Sekunden auf der Leinwand zu sehen, ja.
Ja.
Einfach so?
Ich glaube, es war nicht CGI, ne? Ich glaube, es war ein richtiges Tier.
Ich weiß nicht, ob wie viele die danach bearbeiten.
Also bei dem hätten sie es auf jeden Fall nicht mit CGI machen müssen.
Ich noch im Kopf hat, dass die nämlich den in der kompletten 7. Staffel nicht hatten, weil die so viel CGI für die Drachen und alles weggeballert haben, dass sie sich die auch das, der deshalb nur bei Battle of Bastards nicht dabei war. Nur aufgrund der Kosten.
Mm. Ja.
Aber, ja.
Ist wieder da?
Ist wieder da. Er ist wieder da.
Ist wieder da, ja.
Wo kommt er her? Wo war er?
Der war ich, hat Tobi ja gerade erklärt. Der war eigentlich die ganze Zeit da.
Tobi hat erklärt, er war nicht da, weil er zu teuer war.
Ja, ja, aber das ist die offizielle Erklärung.
Ja, aber...
Also in der Serie wird er wahrscheinlich die ganze Zeit einfach in Winterfell gewesen sein und nicht mit John unterwegs gewesen sein.
Das ist die ganze Erklärung?
Ja.
Oh.
Ja, ein bisschen traurig, ja, aber...
Ja.
Die haben so viel Geld.
Ja, aber CGI ist hardcore teuer und dann haben sie gedacht, lieber Drache als...
Ja. Ah, ja, aber jetzt ist er ja wieder da, muss man ja sagen. Ne? Und ich glaube auch, dass der mehr jetzt als diese 3 Sekunden zu sehen war.
Ja.
Weil ich glaube, viele den auch gerne sehen.
Ja, warte mal. Ja, wie viele von den Hunden gibt es denn noch? 2? Von Arya gibt es noch, ne?
Arya, Ghost. Numeria.
Weil Arya hat den noch in der 7. Staffel irgendwie noch kurz gesehen und meint, ihn gesehen zu haben.
Das war's. Nee,
und die Frage ist ja, ob die sterben oder überleben und so. Vielleicht kommt die ja deswegen nochmal wieder, um irgendwie dramatisch irgendwie getötet zu werden oder sich zu opfern oder so.
Ich glaube nicht, zum Beispiel Numeria wird nicht nochmal auftreten. Ich glaube, das war so eine, der von Arya, weil das war, fand ich, so eine relative, diese eine Szene, eine relative endgültige Abschiedsszene. Eher, ja, du bist ein Wolf, du machst dein Ding. Ist genau so ein Einzelgänger, so ein bisschen dann wie Arya oder die ihren eigenen Weg geht. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt nochmal so einen Retter-Move macht. Ghost, denke ich, wird wahrscheinlich bestimmt nochmal was reißen. Ich hatte auch, muss ich kurz einmal zurückswitchen, als John, wir hätten auch am Anfang sagen sollen, dass wir spoilern, aber...
Oh, ja, wir spoilern.
Wir spoilern. wo John tot ist, sage ich mal, das ist ja damit, wo auch die Bücher enden, da fand ich nämlich eine der schwächsten Szenen, wie John wiedergekommen ist, einfach durch so ein bisschen Hokuspokus. Da habe ich nämlich in den Büchern immer noch die Hoffnung, dass er sich irgendwie in Ghost reinwagt und es damit schafft. Weil eigentlich in den Büchern alle Starkinder halt diese Wagfähigkeit haben. Nicht so krass wie Bran, aber...
So ein bisschen ausgeprägt, ne?
Ja.
Gibt es sogar eine ganz... Ja, ja. Um kurz abzuschweifen, gibt eine ganz creepige Theorie, dass der Rob bei der Roten Hochzeit zweimal gestorben ist. Weil er zuerst getötet wurde, dann in den Hund Hund. Schattenwolf sind das, heißen die, ne?
Ja.
Ja. Gewagt ist und dann nochmal erschossen wurde.
Oder geköpft nochmal.
Hauptbitter ist.
Ja. Aber gut, da sind wir kurz ein bisschen abgeschliffen. Wir waren bei Ghost, ja. Aber ja.
Aber schöne Szene, weil da die, die ehemaligen Mitglieder der Nachtwache nochmal zusammenkamen.
Touché.
Ja. Mit Sam, John. Wie hieß der nochmal?
Der schwermütige Ed.
Ah ja, genau. Stimmt, ja.
Ed ist ein Toilette oder irgend sowas. Mhm. Aber eigentlich kennt man ihn nur als Ed.
Ja, fand ich cool. Also war zwar jetzt nicht so bedeutend, aber...
Wie fandet ihr, apropos bedeutend, wie fandet ihr die Szene mit Brienne? Mit Können wir.
Ja, ich weiß nicht, ob also Niklas mit seinem Satz fertig war.
Ja, ich finde, wir sollen die ein bisschen Tempo irgendwie machen. Also wir kommen ja sonst hier nicht weiter.
Nicht? Ja, wir waren ja schon bei der Szene gerade.
Ja. Achso, gut. Aber nein, ist okay. Ich weiß, welche Szene mit Brienne du meinst, ja. Aber da muss man halt so ein bisschen... Okay. Welche über die Lagerfeuer-Szene noch zu hinfinden.
Okay, ja, nee, dann macht ihr die Einleitung. Und ich spring gleich wieder rein. Okay.
Ja. Nur ganz kurz zu der Szene, von, wo die von der Nachtwache wiederkommen. Dazu muss man halt sagen, die haben es demnach scheinbar geschafft, von letzter Herd schneller als die Armee der Toten auf den Pferden, sag ich mal, anzukommen. Und warnt jetzt, ich weiß gar nicht, die sagen aber nicht, wie viele es sind, nur dass es viele sind.
Ja, ich, ne? Dass es arsch viele sind und dass sie am nächsten Morgengrauen da bereitstehen.
Genau, das ist ja noch ein wichtiger Punkt, ja.
Ja, da sieht man auch in Johns Gesicht so, oh shit, jetzt ist nicht mehr viel Zeit.
Ja, so, aber wir können gerne das ich weiß, Gas liegt. Anziehen.
Ich bin wirklich nicht so drin in der ganzen Story wie ihr, dann vieles verstehe ich halt einfach nicht, deswegen.
Lerne. Brienne, du meinst insgesamt die komplette Szene, sag ich mal, vor dem Herdfeuer.
Ja.
Genau, die können wir, die Brienne-Szene ist ja da die letzte. Da erstmal sind die ja insgesamt, hängen die da alle am Feuer rum.
Ja, quatschen die über irgendwas Wichtiges? Die trinken?
Ja. Ein lustiges Thema? Ist tatsächlich genau der negative Punkt, finde ich auch. Ich sag mal, von meiner Seite war die Szene nicht so cool. Ich fand, die war wie wirklich so eine zusammengewürfelte Truppe mit belanglosen Gesprächen, die einfach nur irgendwie cool wirken sollten. Und überhaupt nicht, weil sie nicht tiefsinnig waren, wie man es sonst gerne hat.
Also Tyrion wollte eigentlich saufen und die anderen dachten eher so einen chilligen Abend. Das war so.
Ziehst du gerne Parallelen zu deinem Leben?
Nein, Niklas, du? Nein. Ja, mehr Konflikt hier in diesem Raum als
bei der Szene. Was ich nämlich fand bei der Szene war, dass die sehr, was du auch schon gesagt hast, sehr Game of Thrones untypisch war. Weil du hattest diese wirklich, also es war wirklich so, es grenzt halt sehr an Fanservice, dass man nochmal die Helden so alle versammelt, jetzt tauscht sich nochmal jeder aus, was er so erlebt hat, alle fühlen sich gut und trinken was zusammen und erzählen Geschichten und so. Und ich fand bei Game of Thrones, was Game of Thrones mal ausgezeichnet hat, ist, dass genau so Sachen nicht passieren.
Genau.
Also, dass man immer, auch in den schönsten Momenten, immer einen bitteren Beigeschmack hatte, dass nichts war pur gut, nichts war pur schlecht irgendwie. Es war so, es hatte immer so eine Spannung da drin. Und in der Szene fand ich zumindest bei der ersten Hälfte der Szene, hat sich's angefühlt, als hätten die wirklich alle Helden zusammengewürfelt und jetzt feiern die ihr Fest so und alles ist super. Und das war für mich sehr un-Game of Thrones-ig.
Ja.
Ein bisschen gebaggert.
Ja.
Ja, das ist, das sind ja alles so amüsante Szenen und irgendwie muss ich sagen, finde ich das mit Tormund auch klasse, aber ich habe das Gefühl, es waren nur noch solche Szenen.
Ja.
Einfach die so ein bisschen gagmäßig, ein bisschen spaßig und auch wenn es jetzt die Ruhe vor dem Sturm ist, jeder von denen weiß, hey, der Tod kann kommen, finde ich die ganzen, und jeder geht ja irgendwie anders damit um in der Serie jetzt auch.
Ja.
Ich finde es allerdings, ich hatte jetzt nie das Gefühl, oh fuck, da kommen jetzt bald die Toten, sondern ich finde es war einfach so, ja, dann lass sie mal kommen und dann gibt's Action, weiß ich nicht. Mich hat es auf jeden Fall emotional nicht mitgenommen.
Ja, ich fand auch, das hat der ganzen Folge auch so ein bisschen gefehlt, dass diese wirkliche Bedrohung, die vorliegt, die spielen das an und sagen immer wieder so, ja, wir wissen es ja nicht, ob wir den nächsten Tag überleben oder sowas. Mhm. Das sagen die zwar, aber man fühlt das nicht, finde ich so richtig.
Genau.
Also ich habe da einen guten Vergleich, der später sich als noch besser herausstellt. Pass auf. Ich finde nämlich, man kann den Angriff auf Winterfell ein bisschen vergleichen mit Tolkien, und zwar den Angriff auf Helm's Klamm. Ja. Wo die Verzweiflung sehr groß ist, alle denken, das ist jetzt das Ende. Und, da kann Manu auch nicht mitreden, fällt mir gerade auf.
Was für ein Zufall.
Es ist halt wirklich, George R. R. Martin hat auch immer gesagt, Tolkien ist ein großes Vorbild. Und er hat viele Sachen anders gemacht, aber hier gibt's ein paar entscheidende Parallelen. Und zwar ist es diese unglaublich auswegslose Situation. Und bei Tolkien sind's die Orks, hier sind's die White Walker. Und das ist so eine der letzten Bastionen der Menschheit. Auch wenn der große Kampf noch aussteht, ist ja bei Herr der Ringe genauso. Und du hast die Helden zusammengewürfelt in diesem in dieser Burg und die verteidigen die Burg jetzt. Und du hast sogar noch Führungskonflikte zwischen Aragorn und Theoden bei Herr der Ringe.
Ja.
Und hier halt zwischen, ja, zum Beispiel Sansa und Daenerys.
Und du hast, bei Game of Thrones sind die unten in der Krypta und bei den anderen sind die auch da unten in der Höhle.
In der Höhle, ja, genau. Höhle, ja. Natürlich gibt es Unterschiede, weil Game of Thrones einfach eine Ecke komplexer ist. Aber ich fand, bei Helm's Klamm hatte ich mehr das Bedrohungsgefühl als jetzt in Winterfell.
Viel mehr. Auch wenn die Szenen ähnlich dunkel gehalten sind und alles, aber eigentlich könnte bei Game of Thrones nicht die ganze Zeit auch so eine fröhliche Tudelmusik im Hintergrund laufen. Das würde den Szenen nicht viel abtun.
Ja.
Aber bleiben wir jetzt mal beim, wir sind da beim Feuer, wir waren bei Brienne. Was passiert mit Brienne?
Um Manu hier nicht komplett rauszuwerfen.
Ja. Nee, ich merke gerade nur, dass Herr der Ringe auf jeden Fall immer Thema ist. In jeder einzelnen Folge kommen wir irgendwie auf Herr der Ringe zu sprechen. Ich muss es jetzt endlich sehen, damit wir das ganz ausgiebig bereden, bequatschen können. Und dann ist das Thema, glaube ich,
einfach. Ich glaube, ab jetzt werden wir auch wirklich jedes Mal von Herr der Ringe reden.
Habt ihr damit bisher aber auch schon. Habt ihr
nicht in jeder.
Ja, aber Herr der Ringe ist auch einfach ein Meilenstein in Fantasy und in der Filmgeschichte. Und wenn wir dann über Game of Thrones reden, dann kommt halt Herr der Ringe zur Sprache.
Ich habe ja nichts gesagt. Ja.
Aber was passiert mit Brienne?
Ja. Sie wird zum Aber da verspreche ich mich einmal. Sie wird zum Ritter geschlagen.
Ja. Ja. Von?
Jamie.
10 Punkte.
Es wirkt vielleicht so, als würde ich hier irgendwas ablesen, aber stimmt nicht.
Nee.
Das stimmt.
Also das kann man bestätigen.
Das ist, glaube ich, so die einzige Szene, wo die versuchen, so ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen, also ein bisschen Gefühl oder irgendwie anderes als lustig. Aber
ich fand das okay. Gut. Das fand ich gut.
Ja.
Also so zumindest Brienne. Also Brienne hat man nämlich angesehen, wie viel es ihr bedeutet.
Für Brienne war es der Hammer und ich muss so sagen,
verdient.
Ja, und ich fand es cool, dass Jamie es durchgezogen hat. Aber ich fand, und sag ich mal, Tormund hat es ja eingeleitet und meinte ja, warum können das denn keine Frauen sein, bla bla. Das ist ja alles ganz cool, aber ich fand, durch diese ganze Vorszene, wo die alle so versammelt waren, kam es einfach nicht so krass rüber. Ich glaube, es wäre einfach viel, viel cooler gewesen, wenn, also es hätten ja auch gar nicht viele Leute oder so fremde Leute dabei sein müssen, sondern vielleicht ein paar, vielleicht Sansa, Jaime und Brienne, ich sag mal, Leute, die wirklich denen das bedeutet, wenn die dabei gewesen, wäre das viel emotionaler geworden.
Genau, ein bisschen intimer, ne? Ja. Also das hätte mich auch ein bisschen mehr gecatcht. So.
Das war jetzt Ser Davos, was hat der mit Brienne zu tun und
ja, es war halt zu gewürfelt sozusagen. Ja, genau. Also auch super.
Als hätten die Charaktere alle übergehabt, weil die nicht in anderen Szenen waren und müssen die jetzt zusammenpatschen. Bisschen, ja.
Aber an sich fand ich die Szene eigentlich, also die Idee fand ich gut. Ich befürchte nur, dass Brienne sterben wird jetzt.
Könnte passieren, ja.
Ja.
Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, bei ihr habe ich mich immer wieder umentschieden, ob sie stirbt oder nicht. Aber ich glaube, ich habe sie sterben lassen.
In dem Buch, das du schreibst.
Aber danach kommt auch eine Szene, an die ich eben schon mal angedeutet habe. Und zwar dann singt Podrick.
Auch
Und da geht es nämlich richtig krass in die Herr der Ringe-Ecke. Wo, ja, Manu, es tut mir leid. Kurz war der Ringe weg, aber direkt wieder dahin zurückgeführt.
Wo ein anderer Knappe singt.
Genau, wo Pippin singt, vor dem Truchsess von Minas Tirith.
Ich hab kein Wort verstanden.
Und ohne Scheiße, jeder, der Herr der Ringe geguckt hat, Manu, die Szene catcht mich jedes Mal.
Ja, die ist Hammer.
Die ist der absolute Overkill, wo Faramir von seinem Vater zu Osgiliath geschickt wird, um diese Stadt zurückzuerobern und du weißt, das ist, der wird einfach straight up verrecken.
Ja.
Und dann dieses traurige Lied, was fast den gleichen Anfang hat wie das Lied auch. Das erste Intervall ist, glaube ich, sogar gleich. Ja, ich habe auch kurz gedacht.
Ja.
Das bei Herr der Ringe geht das so krass unter die Haut. Und bei Game of Thrones war es jetzt angedeutet, aber
ich fand es schwach.
Nicht ansatzweise so stark.
Ich fand es genauso schwach, wie als Ed Sheeran irgendwann gesungen hat. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, singen ist... Ich war in der Anfang 7. Staffel oder so.
Ja.
Ich finde, singen ist passt irgendwie nicht zu Game of Thrones. Singen die sonst irgendwas? Ich überlege gerade.
Ja, bei der vor der Schlacht vom Schwarzwasser singt Bronn so ein Lied über Huren.
Okay, ja.
Und das hat irgendwie gepasst, fand ich, aber.
Nee, aber ich finde, eigentlich macht Game of Thrones mehr mit geiler Musik.
Ja.
Als mit,
ja.
Zum Beispiel Reigns of Castamere bei der Roten Hochzeit. Ich sag mal, ist tiefgründig, aber dieses Singsang-mäßige hat mich überhaupt nicht mitgenommen.
Ja, ich fand es war okay, aber es war bei weitem
nicht überhaupt nicht mitgenommen. Okay. Fällt dir noch eine Szene ein, Manu? Ich bin immer dafür am besten.
Wir haben noch was ganz Wichtiges noch gar nicht angesprochen.
Ich darf immer eine Szene vorschlagen und ihr findet dann immer die Parallelen zu Herr der Ringe.
Nächste Splitterwoche. Mach mal und ich versuch's wirklich.
Ja, sind wir schon zum Ende der. Gehen wir schon zum Ende der Folge?
So ich sag mal nur ein Schlagwort: Aria.
Oh, ah, ja. Ja.
Lass mal.
Okay. Aria ist jetzt eine Frau.
Ja.
Okay, wenn man es so definiert, ja.
Ja, also ja. Überraschend für alle, aber was hast du gesagt, Tobi, für dich ist Aria was? Ein geschlechtsloses Kind?
Ja, aber...
Aber so habe ich mich auch gefühlt.
Ja, ja, aber das, ich glaube, das hatten ganz viele Fans, dass die...
Man hat so ein bisschen, Aria, ich glaube, als Typ hat man ein bisschen so Vaterkomplexe.
Ja, ich habe das, ja, irgendwie ja. Eigentlich ist das nichts, was man sehen will.
Was und macht der da mit der Aria?
Freundchen!
Ja, sie eher mit ihm, aber...
Ja.
Ich glaube, das war ein Körperdouble. Habe ich gelesen, dass es vielleicht ein Körperdouble war.
War irgendwie nackt?
Ja, Aria so halb.
Ja.
Bist du so leicht von hinten gesehen, aber ja.
Ich weiß nicht.
Keine Ahnung.
Ich kenne jetzt auch Macy Williams nicht so genau, um zu sagen, ob das ein Körperdouble war.
Wie fandst du das? Oh, sie hat ja vorher schon ein bisschen mit Gendry geflirtet, sag ich
also
mal.
Also es war ja klar in dem Moment,
geflirtet, aka, mach mir meine Waffe.
Ein Speer. Ja.
Als sie da mit den zwei Alten auf der Mauer sitzt und sagt, meinen letzten Abend verbringe ich hier nicht mit zwei alten Säcken.
Das fand ich doof, das war, übrigens.
Den Satz.
Den Satz fand ich irgendwie, der hat nicht gepasst, fand ich.
Aber es war klar, wo die hingeht. Oder was passiert so ein bisschen in dem Moment. Und es war klar, dass es darauf hinausläuft, irgendwie so ein bisschen, aber... Ich habe mich auch unwohl gefühlt in dieser Situation.
Ja. Ja. Ich hatte noch gelesen, dass Maisie Williams getwittert hatte. Ihr sagt, ihr fühlt euch unwohl dabei, dass ihr die Szene gesehen habt. Ihr müsst wissen, dass mein Vater oder mein Stiefvater, meine Mutter, meine Geschwister und so alle diese Szene gesehen haben.
Oh.
Und das ist erst richtig weird.
Ja.
Also die Schauspielerin.
Wie alt ist die Schauspielerin eigentlich?
Kann 22. Ja.
Oh. Musste ich auch nachgucken. Ich wollte nicht, dass es zu wenig ist.
Ja. Aber jetzt ist die Frage, wie alt ist die Figur?
18 haben die tatsächlich
also
nochmal extra aufgeklärt. Ja.
Aber ich meine, ohne Scheiß, ich hätte jetzt auch, man muss ja auch sagen, dass wenn man es realistisch gesehen hätte, es war ja nun mal so, dass in den Zeiten auch Frauen teilweise wesentlich früher verheiratet wurden.
Ja, mit 14 alles.
Ja.
Also da jetzt so einen moralischen Strick draus zu ziehen, also von daher ist das schon in Ordnung. So.
Ich sag mal, die Essenz der Szene war ja eigentlich zu zeigen, Arya in menschlicher Version.
Ja.
Also jetzt nicht so dieses eiskalt abgebrütete...
Obwohl die schon abgebrüht war auch in der Szene.
Ja, ja, aber sie zeigt ja dennoch Menschlichkeit. Also mehr als sonst auf jeden Fall.
Obwohl man sagen muss, dass das ihr erstes Mal ist, geht die schon relativ eiskalt da dran. Also das ist schon so ein bisschen, da habe ich auch gedacht, so, ich weiß nicht, ob... Keine Ahnung. Also so ein Funken Unsicherheit? Ein Funken? Aber nein, die geht einfach straight up und sagt auch noch, ey, ich bin nicht die rote Frau, mach deine Hose selber auf. Okay, alles klar.
Ja, ich fand es irgendwie, abgesehen, dass man sich leicht unwohl fühlt, ich fand die Szene, also ich sag mal, die Essenz, was diese Szene zeigen sollte, hätte man auch anders machen können.
Hätte es nicht gebraucht, ne?
Nee.
Fand ich auch.
Und wo ist da jetzt die Verbindung oder die Parallele zu Herr der Ringe?
Also, ja, das ist echt ein Problem, weil in Herr der Ringe gibt es keinen Sex. Das ist wirklich schwierig. Das
sind ja auch alles Hobbits, ne?
Alles Hobbits. Es gibt eigentlich nur Hobbits bei Herr der Ringe. Die meisten verkleiden sich dann nur als Orks und so. Aber das sind alles auch diese Face-Changer. Ja.
Das war auch immer meine große Kritik an Herr der Ringe.
Das ist nur Hobbits.
Da geht es zu wenig zur Sache.
Nee, aber tatsächlich bei der Szene, eine Sache ist spannend, auch wieder aus der ersten Staffel, weil Robert Baratheon da zu Ned Stark sagt, wir werden unsere Häuser, sag ich mal, werden irgendwann zusammengeführt, vermählt werden. Und tatsächlich hat man ja jetzt einen Bastard von ihm und Arya Stark, also man hat einen Baratheon und Stark tatsächlich. Obwohl am Anfang natürlich gedacht wurde, es wäre...
bisschen anders.
Bitte?
Es würde ein bisschen anders laufen.
Genau, das ist Sansa und Joffrey werden würden, ja.
Der dann eigentlich.
Aber indirekt ist es ja jetzt doch noch, ja, mehr oder weniger passiert.
Ja. Boah, wie oft in dieser Serie sich einfach herausstellt, dass man der Bastard von dem ist, der Bastard von dem ist. Doch nicht der Bastard ist, sondern der König.
Ja, ich hoffe auch nicht, dass noch viel mehr da kommt, weil mittlerweile ist schon...
Das ist schon Star Wars Level, ey.
Ja, ja. Es ist, irgendwann wird es auch zu viel, wenn...
Aber jede eigentlich sind es doch alles nur Hobbits.
Eigentlich sind auch das alles jetzt nur Hobbits bei Game of Thrones.
Ja.
Ja.
Okay.
Oh, sollen wir beide mal eine Folge machen, Parallelen Game of Thrones und Hobbits.
Und Hobbits.
Vielleicht kann man jedem Charakter sogar irgendwem zuordnen. Nein.
Nein, meinst du zum Beispiel Ned Stark Boromir?
Deswegen gleich aus dem Sterben.
Gibt's bei Herr der Ringe nicht so eher so homosexuelle Spannungen?
Ja, zwischen Gimli und Legolas.
Aber man munkelt auf jeden Fall, oder?
Also es gibt bei Game of Thrones mehr Homosexualität.
Ja. Ich muss sagen, Herr der Ringe ist sehr sexualfrei.
Also sehr.
Das ist sehr, das ist halt mehr märchenhaft. Das hat halt nicht diesen Dreck und Sex und ja, dieses Zwischending von Game of Thrones.
Okay.
Ja. Das ist halt genau der Unterschied.
Ja, das stimmt.
Ja.
Tut mir leid, Manu, auch wenn. Aber es ist trotzdem cool zu gucken.
Ja, Herr der Ringe ist trotzdem super.
Ich werde es mir anschauen.
So. Letzte Szene?
Oder haben wir noch? Man kann ganz kurz noch sagen, abgesehen von Winterfell passiert nichts. Also Cersei sieht man ausnahmsweise mal gar nicht, Euron nicht und so. Was wahrscheinlich auch irgendwie cool ist, fand ich, dass man die nicht gesehen hat, weil man, das heißt so wirklich, man weiß einfach nicht, was da los ist. Finde ich gut, weil man weiß überhaupt nicht, wo die jetzt stehen, was sie machen und gerade wenn man irgendwo was nicht weiß, finde ich es immer, was heißt beängstigender, aber spannender.
Ja.
Ja.
Stimmt. Obwohl King's Landing im Intro vorkommt, habe ich gedacht, okay, habe ich jetzt nochmal drauf geachtet.
Ist es genau das gleiche? Ich hatte das Gefühl.
Es ist genau das gleiche, wie wir
meinen. Oder haben die.
Der letzte Herd haben die, glaube ich, weggelassen.
Ah, das wäre schon mal spannend. Habe ich nicht drauf geachtet.
Oh, habe ich jetzt aber auch nicht. Ich habe es ein zweites Mal gesehen und trotzdem nicht genau drauf.
Nein!
Doch!
Nee.
Hatten wir. Genau, es geht ja. Letzte Szene ist ja Danny und John, sage ich mal, das Wichtige.
Oh! Die Taktikbesprechung haben wir noch nicht besprochen.
Ja,
die Taktik. Haben wir noch nicht
fand ich übrigens auch wieder. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Gas geben, deshalb.
Ja.
Kurz und knapp, ich fand's schwach. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man die Taktik zwei Minuten oder zwei Stunden, bevor die ankommen, bespricht, sondern die sind schon was länger auf Winterfell, denke ich mir auch.
Welche Taktik?
Wo die auf den Tisch gucken, wo die ganzen
Das Symbol war eine ganz kurze Szene, oder?
Ja, es geht. Hühnchen. Also insgesamt, wo es darum geht, dass Bran sagt, der geht in den Götterhain, Theon beschützt den, damit der Nachtkönig da angelockt wird.
Ja, aber ganz,
das fand ich auch...
Die ganze Taktik-Sache fühlt sich alles so an, als wir müssen das jetzt so ein Setup machen, dass wir verschiedene Szenen drehen können, irgendwie so, und dass sich verschiedene Schauplätze ergeben, aber taktisch-mäßig hat das überhaupt keinen Sinn ergeben. Also,
ich das ist wie unsere Vorbesprechung, wenn wir die Folge machen wollen. Ja, was machen wir heute? Ja, wird schon irgendwie laufen. Ne?
Ja, ich hatte auch das. Ja, aber tatsächlich, das trifft eigentlich ganz gut. Es wirkte nicht Game of Thrones typisch clever durchdacht nach irgendwie, sondern einfach nur, wir müssen das irgendwie so machen, dass es cool geführt werden kann.
Ja.
Und ja.
Vor allem, dass sie in der Taktikbesprechung. Sind die nicht mal drauf eingegangen, dass der Nachtkönig einen Drachen hat? Das haben die nicht mehr erwähnt.
Das ist richtig.
Und die wissen das.
Die wissen das.
Und das ist bei so einer Taktikbesprechung ja.
Das war eh etwas.
Naja, mau. Darf man wahrscheinlich gar nicht so sehen. Muss man eher so sehen als, wie stellen wir die Kameras auf?
Ja. Man hört später dann irgendwie von Brienne, dass die linke Flanke führt oder sowas.
Ja.
Da dachte ich wieder, okay, cool, dass überhaupt sowas feststeht, aber. So richtig fand ich es auch schwach. Aber ja, nehmen wir einfach mal die letzte Szene. Danny und John in der Krypta, Manu. Mhm.
Ja, vor welcher Statue standen die, Manu? Sehen.
Ja, vor so einer Nonnenstatue. Nicht, warst du Frau?
Es tut mir fast leid.
Es ist Eddards Schwester, Liana. Liana. Also ja. Eigentlich Johns Mutter.
Ah ja, genau. Ja. Und da, so kommen wir, genau, ist die perfekte Einleitung, um auf das eigentliche Thema zu kommen.
Er steht schon weil, clever da, der John.
Guter Danny Zufall. Fragt ja, Danny weiß es nämlich auch nicht und sie fragt auch nach, wer das ist. Und er erklärt ihr anhand dieser Statue, dass er der wahre König ist.
Kurz und knapp gesagt, ja.
Ja. Er hat es aber auch wirklich kurz und knapp gemacht. Also er kam recht, also ich glaube, ich wäre in der Situation so ein bisschen, ja, wie erzähle ich ihr das jetzt? Und
Ich muss auch sagen, jetzt wo ich die Szene das zweite Mal gesehen habe, habe ich gedacht, so wie er den Satz konstruiert hat, wie er das erklärt hat, man hätte diesen Satz, also der Satz wirkte aufgeschrieben tatsächlich, dass er so konstruiert ist, dass es halt in einem Satz erklärt ist. Wirklich, weil er sagt dann so, er erzählt die Geschichte einmal durch in einem Satz und es macht Sinn. So. Und es ist nicht irgendwie so, ey du, wir müssen mal reden. Ich habe mal mit Sam geredet und mit Bran. Und erinnerst du dich noch an hier meine Mutter? Also ich habe erfahren, das ist meine Mutter. Und weißt du noch Ned, der mein Vater war? Also es ist die Schwester. Aber wie das halt so wirklich laufen würde. Und
Entweder hat er sich wirklich sehr lange überlegt, wie er das macht. Okay, er stand vielleicht auch schon länger da, aber...
Es hätte die Szene auch gekillt, wenn er da so ein Wort-Kasper wäre wie ich. Ja.
Und ihre Reaktion ist aber viel spannender in dem Augenblick, weil sie sagt, ach, und das haben dir dein bester Freund und dein Bruder erzählt. Ja, dass du der wahre König bist.
Wunderbar realistisch eigentlich.
Ja.
Das hast du jetzt so fein ausgedacht, ne?
Und dann werden die aber auch wieder unterbrochen.
Genau. Oder? Ich muss sagen, und ich finde es tatsächlich schon fast ein bisschen auffällig, wie oft unterbrochen wird.
Aber Dannys Gespräche werden immer
unterbrochen. Ja, und man muss halt, da denke ich mir,
immer wenn es heikel wird.
Sonst waren eher gefühlt öfter Szenen, wo es absichtlich so offen gelassen wurde, einfach wo weggeschnitten wurde. Mhm. Aber da war jetzt wieder auch einfach, dann wird getrötet und...
Habt ihr darauf geachtet, dass dreimal getrötet wurde?
Ach, für White Walker.
Für die White Walker.
Ich find's auch geil, wenn es zweimal, zweimal für Wildlinge wäre.
Ja, genau, es kam einmal vor, dass einmal getrötet wurde, als die von der Nachtwache zurückgekommen sind.
Ja.
Da wurde einmal getrötet.
Einmal hieß der Grenzer, kommt zurück, obwohl...
Ja, genau, aber da kam halt der Ed von der Wache zurück, also mit den Tormund dabei.
Ja.
Und jetzt wurde dreimal getrötet.
Das heißt, die White Walker.
Oh, mir ist übrigens ein kleines Detail aufgefallen, was ich cool fand. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Die haben auf den Zinnen der Burg
Drachenglas.
Ja. So draufgeklebt. Sowas.
Ja, tatsächlich so. Ja, das stachelmäßig. Ist Stachel drauf. Falls sie mit Leitern hochklettern wollen oder und sich da.
Ich weiß nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, das mit dem Drachenglas, ne? Man weiß ja nicht genau, wie viele weiße Wanderer jetzt wirklich am Stissel sind. So. In der letzten Szene.
Sah man so 10, würde ich sagen.
Ja, aber sah man überhaupt, sah fast so aus, wird die Reihe noch weitergehen, so, ne?
Ja, das sah, ja, vielleicht.
Und die normalen Zombies kann man auch so killen, oder?
Ja. Mit Feuer, ne?
Feuer, Kopf ab.
Ja.
Aber wahrscheinlich auch besser mit.
Weil ich finde, es kommt immer so ein bisschen rüber, als würden die für alles Drachenglas brauchen. Also,
das habe ich ganz lange auch geglaubt.
Und ich habe zwischendurch so gedacht, so, gutes Feuer? Gutes Feuerchen? Das sollte auch schon sehr viel regeln. Aber haben sie auch geplant. Ne? Sie haben so eine Feuergrube irgendwo da installiert.
Installiert. Smart Home.
Den Flammenwerfer von Elon Musk haben sie dabei.
Kannst du über App steuern.
Ja. Heat auf 300.
Ja. Aber ich hoffe, dass das... Ich hatte ein bisschen das Gefühl, die preparen das ja alles sehr schnell und... Ich weiß nicht, durch diese sehr vage Taktikbesprechung fand ich alles. Ich habe ein bisschen Angst, dass es vom Amateurhaften so ein bisschen in Richtung Kevin allein zu Hause geht. Nicht, dass Kevin allein zu Hause kacke ist, keineswegs, Manu. Ja. Ich finde es super geil, aber nicht bei Game of Thrones möchte ich das nicht sehen.
John allein in Winterfell.
Ja. Aber in der nächsten Folge sind wir uns doch sicher einig, da geht's jetzt rund.
Ich habe mir schon
den nächsten Tag freigenommen, damit ich mir die so oft angucken kann, wie ich will.
Hast du nicht.
Habe ich. Aber jetzt nicht deswegen. Aber nächsten Dienstag habe ich frei. Ja.
Ach, damit du Dienstag und Mittwoch frei hast.
Ja, genau.
Ah, oh, gute Idee.
Ja, Ich wollte eigentlich auch noch Montag frei nehmen, aber das ging nicht. Also, das driftet jetzt ein bisschen.
Wen interessiert das denn alles?
Danke. Ja.
Ich kann auch von unserem Urlaub erzählen. Ja. Ich habe noch einen Punkt, den ich von Game of Thrones noch kurz hätte.
So, wir haben ein paar Alltagstipps hier.
was ich in einem Meme oder irgendwo so gesehen habe, aber ganz cool fand, dass immer wieder gesagt wird, der sicherste Ort, oder wird ja auch Gilly und sowas gesagt, ist in der Krypta. Und dann sieht man so ein Bild vom Night King, der so grinsend ist, so unter dem Motto, ja klar, Krypta, alles voll Toten, perfekt für mich. Da bin ich halt auch mal gespannt. Weil es gibt ja diese Szene aus dem Trailer, wo Arya so panisch in der Krypta rumläuft.
Ja.
Ob das natürlich fake-mäßig von ihr extra gemacht ist oder nicht. Aber wenn die natürlich da so ein paar untote Starks wieder sieht.
So, ja genau, so ein ganz alter Stark, so ein, wie heißen die, Brandon und sowas, ne?
Ja, oder Brandon, der Erbauer.
Ja, ja, wow,
das wäre
richtig. Richtige, sicke Starks, die da hochkommen und alle abslautern.
Ja.
Wie viele sterben in der nächsten Folge?
24.352.
Nee, aber nächste, ich denke schon, da wird der eine oder andere sterben.
Okay.
Weil die komplette Folge wird Schlacht um Winterfell sein.
Grey Worm stirbt.
Denke ich auch.
Würde ich durch fast, die Szene würde ich mit fast Miss gerne Sunday, drauf hätten, ne?
Weil da lief dramatische Musik, als sie sich verabschiedet haben.
Und, ja, das war, und die hatten so viele Pläne für nach dem Krieg.
Das stimmt,
das ist, ja. Das ist nie eine gute Idee.
Das stimmt auch. Nope.
Nope. Not gonna happen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, rappen wir das ab, oder?
Ja. Noch ein letztes Wort.
Oh, sorry, habe ich
das. Herr der Ringe?
Ich habe gerade überlegt, kam Varys vorne?
Nee.
Ich sehe nur gerade, wir haben so ein paar Bilder
von den Leuten. Wo ist der Boy? Stimmt, der kam gar nicht vor.
Der kam. Also in Folge 1 kam er
vor. Ja.
Aber jetzt. Oder ich habe es einfach nicht mehr im Kopf. Ich habe die nicht mehr so gut drin.
Varys ist ganz unten links?
Nee. Das ist da was. War das der Glatzkopf?
Kurze Frage noch.
Ah, ja, okay.
Wir hatten hier besprochen, ob Podricks Geheimnis gelüftet wird.
Ja.
Es gibt jetzt die Theorie, dass er einfach so schön singen kann, dass er so die Huren bezirzt hat in King's Landing. Tja, könnte es sein.
Schauen wir mal. Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Aber ja.
Okay.
Manu, okay. Mach mal eine qualifizierte Abmoderation.
Pow, pow, pow.
Das war eigentlich schon perfekt.
Danke für die Vorlage. Also, ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch retten soll.
Was heißt retten?
Ja, ich würde sagen, die zweite Folge haben wir jetzt doch recht ausgiebig besprochen. Ich bin gespannt auf die dritte und welche Parallelen wir wieder mal zu Herr der Ringe finden werden. ja, ich würde sagen, nächste Woche sehen wir uns wieder und mal gucken, wie viele dann noch dabei sind.
Von uns?
Das möchte ich jetzt offen lassen.
Marcel ist ein White Walker.
Niklas hat die Schlacht nicht überstanden.
Also das war jetzt meine Abmoderation. Ihr labert immer noch weiter. Ihr wollt ihr noch was sagen?
Ciao, Bella.
Ciao, Bella.